Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Ich mache jetzt aus meiner vorsichtig, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig konservativen Sicht, keinen Hehl, dass ich für mich, dass es meine Frau irgendwie viel committeder anfühlt, als dass es meine Freundin. Weißt du? Ich habe mich jetzt nicht nur entschieden, sondern es ist mein Gefühl seit sehr langer Zeit, dass ich mit Caro den Rest meines Lebens verbringen möchte.
Weil ich hatte ja einen italienischen Opa. Ja, scheiße, totaler Blödsinn. Du guckst 10-mal in den Spiegel, das ist etwas überspitzt sicherlich, aber du beschäftigst dich mit dir, du beschäftigst dich mit den Dingen. Ich bin nicht cholerisch, ich war cholerisch. Und es gibt meiner Meinung nach sicherlich so eine gewisse Grundprägung. Manchmal muss man da auch stärker gegen kämpfen als vielleicht ein anderer oder so. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir uns die Mühe geben, das ist Mühe, dass wir dann die sind, die wir beschließen zu sein. Ja, das ist möglich. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Falk. Das ist jetzt der 10. Anlauf.
Ja, ich geht's voll.
Was ist denn los? Wir haben jetzt
keine Ahnung.
Versucht, 10-mal hinterher uns. Ja. Egal. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr am Morgen. Ich bin schon seit ein paar Stunden wach, immer noch im Jetlag. Vor meiner Tür, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, läuft ein Rüttler. Man macht hier irgendwie den Fußweg an der Müritz neu. Und die fangen um 8 an, die Jungs. Das läuft und läuft und die rütteln. Ich möchte den Job nicht machen, an so einem Rüttler. Nee,
das ist der totale Hammer. Guten Morgen, lieber Steffen. Bei mir sieht es genauso aus. Ich habe wie immer die Baustelle nebenan. Aus allen 3 Podcasts kennen irgendwie alle Menschen schon. Irgendwie die Jungs, die hier nebenan immer um 7:30 anfangen übrigens. Boah. Insofern, aber es geht. Heute wird nicht gebohrt und gehämmert.
Zumindest ist heute mal schönes Wetter. Irgendwie blauer Himmel. Als wir am Samstag kamen, war es sehr grau und es regnete. Und jetzt haben wir heute ist, was haben wir heute? Mittwoch. Mhm. Also ich habe mich schon wieder so 3 Tage so langsam eingegroovt. Eigentlich noch nicht richtig. Nee, eigentlich bin ich noch nicht eingegroovt. Ich bin noch irgendwo anders, so zwischen den Welten. Ich habe noch nicht so richtig das... ich bin noch nicht so richtig mit beiden Füßen hier, muss ich ehrlich zugeben. Das war doch schon, also meine 6 Wochen ist schon eine lange Zeit, 6 Wochen in Australien, da braucht man eine Weile, um sich erstmal wieder so ein bisschen einzufinden.
Ja, hätte mich jetzt auch hart gewundert. Ich habe mir gerade nochmal deinen letzten Blogpost, so heißt das, nochmal angeschaut und ich meine, du hast total spannend, du bist ja, ich sage ja, ich wäre wortverliebt, aber du bist richtig wortverliebt und hast da einfach mal 1, 2, 3 Absätze und einen Satz hingeschrieben, der Rest sind Bilder. Mhm. Hammer. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass du noch ein bisschen brauchst, um anzukommen. Es ist einfach eine andere Welt hier.
Ja. Wir hatten ja in der letzten Woche darüber gesprochen, oder in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass ich so fasziniert war von der positiven Sprache, die man im Alltag dort benutzt. Und das ist sehr einfach, hier auf der deutschen Seele rumzuhacken. Aber es war wirklich so, wir kommen und ich habe es noch nie geschafft in Berlin, dass ich ankomme und aus dem Flieger aussteigen kann. Auch diesmal war es wieder so. Ich lande oft in Berlin und diesmal, wir haben irgendwie 24 Stunden Flug und der Flieger landet auf einer Busabholstation, ne? Also nicht mit schön ran und normal rausgehen.
Also nicht am Terminal, sondern
nach kein Terminal, keine Gang. So. Und dann machen sie die Tür auf und dann gehst du runter und dann stehst du unten mit T-Shirt, weil du kommst ja irgendwie außer 38 Grad und der Bus kommt nicht. Aber die haben schon die Türen auf und dann stehst du da. Und die stehen da, vor dir stehen dann irgendwie Leute da in ihren dicken Jacken und zucken mit den Schultern und sagen, Bus kommt wohl nicht jetzt gerade. Ja, müssen wir warten. Aber es ist auch nicht so, dass du dann zurück kannst, weil alle im Flugzeug natürlich von hinten drücken und dann stehst du da in T-Shirt bei 6 Grad auf der Gangway und wartest auf den Bus. Eine Viertelstunde kam der Bus nicht, das musst du dir mal vorstellen. Und die zucken nur mit den Schultern und sagen, weiß ich auch nicht. Und dann am Gepäckband, das ist mir auch aufgefallen, weil ich ja auch in Australien dann zum Schluss noch einmal so nach von oben nach von der Sunshine Coast nach Sydney geflogen bin. An dem Gepäckband, der Deutsche mag es unglaublich gerne, direkt am Gepäckband zu stehen. Und zwar so, dass du quasi überhaupt keine Chance hast, von hinten an deinen Koffer zu kommen, wenn er dann vorbeihuscht oder sowas. In Australien lassen die einen Meter Platz, weißt du? So, dass jeder, wenn er seinen Koffer sieht, nach vorne treten kann, seinen Koffer nimmt und wieder geht, was normal wäre. Aber der Deutsche hat so unglaublich Angst vor irgendwas, dass er in der ersten Reihe steht und diesen Platz auch der kämpft dafür. Das ist so unfassbar. Also da war ich so... Schon wieder das erste Mal geschaut. Und dann, ach, das muss ich einmal noch loswerden. Ich bin, da drüben ist es so, man hilft sich gegenseitig die ganze Zeit. Und es ist so, du kommst da auch relativ schnell rein. Also ich zumindest, weil ich ja irgendwie genau so vom Typ auch irgendwie das ganz gut bei mir ankommt. Ne? Und wir sind im Bus und dann ist da eine Rollstuhlfahrerin mit Begleitung. Und die Begleitung macht die Bremsen an, Bus fährt los, wir kommen an, Türen gehen auf, die Rollstuhlfahrerbegleiterin macht die Bremsen, löst die Bremsen und zwar von vorne. Und der Rollstuhl fängt an zu rollen und zwar rückwärts aus dem Bus, sodass der Rollstuhl quasi Gefahr lief, aus dem Bus raus und die Rollstuhlfahrerin nach hinten umkippt und sowas. Ich, todesmutig, hangle mich dazwischen, halte diesen Rollstuhl fest und statt eines Dankes kommt: Da müssen Sie schon warten, bis ich draußen bin, da können Sie sich nicht vordrängeln. Und ich denke, ach du Scheiße, echt.
Ja, du hast ja eingangs gesagt, irgendwie auf der deutschen Seele rumzuhacken ist einfach. Ich versuche da auch immer den Mittelweg zu finden. Ne? Ich meine, das ist natürlich schön, wenn du deinesgleichen findest, wenn du irgendwie... stehst auf deiner Party oder du stehst vielleicht auch in Australien irgendwo am, was auch immer, ja, oder ich damals vor 3 Jahren auf Jamaika irgendwie auf irgendeiner Palme mit so einem Rastafari, du findest so ein deines Leichen und dann tut es auch schon mal gut, echt so zu sagen, ey, bei uns haben sie nicht mehr alle, echt, sie haben sie nicht mehr alle, aber auf der anderen Seite suche ich irgendwie den Mittelweg, weil das kommt ja alles irgendwo her und ich versuche ja hier bei Fotografie tut gut und in allen möglichen anderen Möglichkeiten oder Ebenen, die ich finde, Möglichkeiten, die ich mir erschließe, irgendwie den Leuten zu erklären, macht mal entspannter, macht's mal anders und so. Mhm. Und das kriegst du natürlich, also du erreichst den Menschen ja auch nicht, wenn du sagst, du bist voll blöd. Ja, und deswegen suche ich so den Mittelweg, weil das liegt so nah beieinander und ich meine, das ist ja nicht böse, wenn ich darüber weine, aber irgendwie... Oh, fällt es mir auch gleichzeitig schwer. Da habe ich also so Engel, Teufel auf der Schulter. Und
vor allem, wenn man sieht, dass es woanders wirklich gut funktioniert. Also ja, wenn man jetzt sagen würde, okay, der Mensch ist dafür nicht gemacht, freundlich miteinander umzugehen. Wenn du siehst, es geht. Und das war wirklich so bezeichnet. Wir sind dann, wir haben uns in den Zug gesetzt und hier nach Wahn zurück. Und ich habe die Kopfhörer auf, weil es unglaublich laut war in dem Abteil, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Und ich gucke so links zu Caro, Caro guckt so aus dem Fenster und ich sehe nur, dass ihr die Tränen ganz still über die Wange laufen. Oh Mann, ey, und das ist so, ach, und du guckst so raus in dieses Grau.
Genau, pass auf kurz. Also das Grau ist noch eine andere Sache, denke ich, das muss man ein bisschen trennen. Aber ich habe gerade, während ich vor unserer Sendung hier ein bisschen rumgelesen habe, ist mir was über die Füße gefallen, was da total zupasst. Du hast nämlich gerade sowas gesagt wie, wenn man sagen würde, die Menschen sind dafür nicht geschaffen oder so, hast du es gesagt, ne? Ja. Das hörst du ja tagtäglich, wenn du über solche Dinge sprichst. Naja, ich bin halt so, kannst Menschen nicht verändern, das ist halt mein Charakter, das ist halt mein Temperament, das ist auch ein ganz altes Ding. So, Coelho hat dazu ein voll geiles Zitat, das ist mir vor einer Stunde vor die Füße gefallen. Wir sind nicht das, was die Leute von uns erwarten oder so, wie wir uns das wünschen. Wir sind wir, nämlich wir sind, wer wir zu sein beschlossen haben.
Richtig. So.
Ne? Also wir sind nicht das, was wir oder andere von uns erwarten. Wir sind die, die wir sein wollen. Und das klingt erstmal total behämmert, wenn du in so einem Hamsterrad des Lebens bist. Ich will jetzt nicht den Job nehmen, aber es gibt ja auch so ein Lebenshamsterrad, wo du einfach irgendwie in so einer Schleife bist. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich mit sich beschäftigt, sich die Spiegel in der Wohnung wieder frei macht, da mal reinguckt, die Decke runterreißt, die man da drüber gelegt hat, irgendwie unterbewusst, dann ist das so einfach. Ich war früher völlig cholerisch. Ja. Du hast einen italienischen Opa, das ist ganz normal. Habe ich jahrelang nichts dran gemacht, dass ich eine ganz kurze Zündschnur hatte, weil ich hatte ja einen italienischen Opa. Ja, scheiße, totaler Blödsinn. Du guckst 10-mal in den Spiegel, das ist etwas überspitzt sicherlich, aber du beschäftigst dich mit dir, du beschäftigst dich mit den Dingen. Ich bin nicht cholerisch, ich war cholerisch. Und es gibt meiner Meinung nach sicherlich so eine gewisse Grundprägung. Manchmal muss man da auch stärker gegen kämpfen als vielleicht ein anderer oder so. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir uns die Mühe geben, das ist Mühe, dass wir dann die sind, die wir beschließen zu sein.
Ja, das ist natürlich möglich. Es kommt nicht drauf an. Wichtiger Satz von Paul Arden, kann ich nur jedem ans Herz legen, dieses Buch. Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein möchtest.
Ja, also genau. Im Prinzip hat da ja der eine von dem anderen das Buch gelesen. Ja, genau. Das ist ja genau. Sehr nah dran, genau.
Ja.
Und das ist mir immer wieder echt so ein Anliegen, wenn ich das so höre, weil das tut mir so weh. Ne? Ich meine, ich habe ja nicht nur Bücher gelesen, nicht nur Ausbildung gemacht, Psychiatriepflege und so ein Kram. Ich war ja auch Patient. Und dann sitzt du als Patient, ach, guck mal, bei dir oben 500 Meter vom Haus entfernt auf dem Berg in der Klinik oder besser gesagt in der Reha-Klinik, sitzt du da so auf der Bank, weil willst du ja nicht immer alleine da sitzen. Links einer, rechts einer, oh, und dann klar beklagen sie sich. Und die meisten entschuldigen sich und begründen, dass sie sich eigentlich gar nicht bewegen wollen. Und klar gibt es Krankheitsbilder, in denen das schwieriger ist als in anderen. Das gebe ich zu, ich habe da eine relativ luxuriöse Position. Aber du kannst doch immer was dran machen. Und wir machen es aber gegenseitig. Geh mal in ein Wartezimmer. Ja, beim Arzt. Und setz dich da mal hin. Ey, die Themen, ich meine, jetzt ist der Arztbesuch nicht der positiv besetzteste Ort, das ist mir klar. Aber das hört ja im Café auch nicht auf. Und da muss man sich einfach nicht so gegenseitig anstacheln und gegenseitig die schlimmen Dinge erzählen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen dann in Australien, wenn du im Supermarkt bist an der Kasse, beziehungsweise es gibt ja kaum noch Kassen dort. Also es gibt nur noch, also viel oft diese, es gibt so ein, zwei Kassen, wo eine Kassiererin sitzt im Supermarkt. Der Rest ist, du machst es selber. Also du kassierst dich selber ab. Du ziehst die Sachen halt durch einen Scanner. So.
Wie im Real bei uns inzwischen.
Ja, genau. Ja. Ja, bei uns ist es so, also hier in Deutschland, da hast du irgendwie so 20 Kassen und dann hast du so 6 oder 5 von den Self-Service-Kassen und da ist es irgendwie andersrum. Und das ist auch irgendwie entspannter, da ist immer frei und
da kriegen wir jetzt Schelte für, aber ist mir wurscht. Geht es dir auch so? Ich habe früher, also früher ist, warte, lass mich mal überlegen, so 10 Jahre. Mhm. Vor 10 Jahren fingen die an, jetzt korrigiere mich, ob es genau so ist, aber ich glaube, vor etwa 10 Jahren ging das bei uns hier los, dass der Real anfing, da so automatische Kassen einzuführen. Und mein Gott, was war ich stolz politisch. Ist das ja unglaublich. Und ich habe mich, die hatten nur noch eine Kasse offen und ich habe mich an die Schlange gestellt, die eine halbe Stunde warten muss, weil ich das nicht wollte. Also bis dass ich heute durch eine normale Kasse gehe, habe ich den ganzen Laden nach einer automatischen Kasse abgesucht. Das ist leider so. Ja, leider.
Ist doch völlig in Ordnung. Also guck mal, die sparen halt oder sie versuchen den Service zu verbessern. Noch kannst du es dir ja aussuchen, ob du selber kassierst oder dich kassieren lässt. Ich muss ehrlich sein, dass mir der Stress an einer Kasse, ich gehe nicht gerne in Supermärkte, weil du legst deinen Kram aufs Band, dann bist du dran, du kannst gar nicht den Kram so schnell hinten irgendwie wieder in den Wagen legen, wie die das durch den Scanner zieht, dann stehst du mit deiner Tüte da, dann musst du schnell bezahlen und dann, es ist alles furchtbar und dann, weißt du, ich meine, dort, ich sage Anführungsstrichen, dort hältst du halt einfach nur dein Handy an den grauen Button und bezahlst. Hier, ich habe es passend, Moment, und jeder fummelt an diesem Kleingeld rum und EC-Karte, ich habe den PIN vergessen. Also, das macht mich wahnsinnig. Also Supermärkte machen mich wahnsinnig.
Ja, voll. Ich bin also Vorstadtjunge, ne? wir sind jetzt ja hier. Ich bin zwar nah am Waldrand, aber dennoch so ein bisschen stadtzentriert. Und es gibt draußen auf dem Land noch ein Aldi. Das ist nicht so weit, 5 Kilometer oder so. Aber für die hiesigen Verhältnisse, kein Mensch fährt 5 Kilometer, wenn du in 300 Metern ein Aldi hast. So. Ich fahre immer mit der Farina nach Homberg hoch zum Aldi. Da kenne ich die Kassiererinnen, die labern 3 Sätze mit mir. Da dreht sich das plötzlich. Also beim Real und Co. will ich nur die automatischen Kassen, weil die normale Kasse völlig unpersönlich ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem. Du hast, genau, der Typ vor mir und die Frau hinter mir hat Stress und will vor. Der Typ vor mir kriegt nichts auf die Kette. Und du kriegst so von 2 Seiten irgendwie Druck. Und dann ist die Kassiererin noch irgendwie komisch. Da, wo ich die wirklich kenne, das ist so ein Dorfjungending wahrscheinlich, da ist es wieder okay. Also wir haben so einen kleinen Frischemarkt, der ist Inhaber geführt, da rennt noch eine Frau mit rum und die kassieren da auch selber. Das ist auch ganz witzig. Aber diese riesigen Malls und Supermärkte, da ist mir eine automatische Kasse lieber einfach, weil das so viel Drama ist und so viel.
Ja. Ah, ich liebe auch diese moderne Technik, meine Kreditkarten, die geschäftlichen und privaten, alle im Handy zu haben und mit Nearfield Communication zu arbeiten. Einfach nur das Ding irgendwie einfach ganz cool an diesem Button halten und fertig ist die Laube. Keine ja, PIN-Nummer mehr merken und ja. Nichts mehr. Genau. Ich genieße das wirklich.
Ich bin gerade dabei, mich mal einzulesen. Also ich habe das heute Morgen aufgemacht auf die To-Do für heute Nachmittag, mich mal mit Apple Pay auseinanderzusetzen. Ich habe mir das noch nie angeschaut, aber ich glaube, das muss mal sein.
Ja, das ist...
Übrigens ein ganz spannendes Thema. Wir haben gerade zwischen den Zeilen was ganz Spannendes. Und zwar gibt es ja immer wieder die Diskussion, ich bin ja gerade im Hinterkopf mit meinem Radikal-Friedlich zugange. Ne? Radikalfriedlich.de ist auch schon registriert, da fährt auch schon ein Bus durch ein Bild und so. Aber und da kommt zu so einem Konflikt in mir, aber auch in jedem Gespräch, wenn du so über den inneren Frieden, über die eigene Zufriedenheit sprichst, wenn du über die automatische Kasse sprichst, wie wir es gerade gemacht haben. Apple Pay ist auch so ein Thema. Es gibt immer ganz viele böse Gegenargumente, warum das, was man tut, für den inneren Frieden schlecht für die Allgemeinheit sein soll. Und das fällt mir immer wieder auf. Das ist auch so ein deutsches Ding. Ne? Du sagst, ich möchte an die automatische Kasse. Ich habe keinen Bock, so viel mit Menschen zu kommunizieren, wenn ich eh schon irgendwie den ganzen Tag so viel kommuniziere. Und dann möchte ich einfach mal für mich sein. Ja, aber die Arbeitsplätze. Können wir jetzt 2 Stunden drüber eine Podcast-Episode machen, über das Für und Wider. Am Ende ist das ziemlich relativiert, ich habe mich damit mal beschäftigt. Aber egal, was du sagst, wenn es nicht zu 100% barfuß über den Waldboden laufen ist, gibt es immer oder ganz oft so Gegenargumente. Und durch sowas kam ich ja auf Radikal Friedlich, ne? dass ich überlege für mich, wie geht man damit um, dass du, wenn du Frieden möchtest, Gegenwind bekommst. Wir sprechen hier vom Frieden. Ich habe einen Stalker am Hals.
Ja, das hast du mir erzählt. Das ist grauenvoll.
Ja, wir gehen, also einen, gab es schon andere, aber der ist jetzt besonders. Wir wollen in den Urlaub, nehmen das falsche Verkehrsmittel, kriegst du 15 E-Mails. Du fliegst nach Australien, weil du es lange geplant hast, willst da heiraten, hast da geheiratet. Australien fängt an zu brennen, total schlimm. Alle tun so, als wenn du den Brand gelegt hättest und spammen dich damit mit Vorwürfen voll. Also ich möchte mal die Frage stellen, was wir, ich meine vielleicht gar nicht so sehr dich und mich, aber was ist der gesellschaftliche Wunsch hinter dem Wort Frieden? Ist es in jedem Punkt ein Problem zu finden? So, das ist halt, deswegen kam dieses radikal friedlich in meinen Kopf und es gärt so vor sich hin, weil ich denke, ey, du musst radikal sein, um friedlich zu sein. Das ist eigentlich völlig Panne, oder?
Also ich sehe das Problem auch wirklich sehr spitz hier bei uns in unserer deutschen Gesellschaft. Das siehst du so nicht in anderen Gesellschaften. Also ich habe mich in Australien nach unserem letzten Podcast dann auch noch mal viel unterhalten mit den Leuten, die mittlerweile, also das mag jetzt komisch klingen, aber die Australier, mit denen ich gesprochen habe, die waren alle stinkesauer auf diese überspitzte Medienberichterstattung, weil sie nichts mit, also sie hat wirklich wenig mit der Situation zu tun, die vor Ort ist. Also das gibt es alles, was man gesehen hat, die Brände, das ist schlimm, das ist grauenvoll. Aber der Alltag dort ist ein anderer und das ist, also auch dieses Coronavirus jetzt, Leute, die drehen durch und es ist immer gleich so ein, da hatten wir, kommen wir in jeder Sendung auf den Punkt, es wird überall ein Problem gesucht bei uns und ich glaube, aus irgendeinem Grund weiden wir uns, also sich in unserer Gesellschaft, weiden und reiben wir uns und müssen das irgendwie. Ich muss es nicht. Wenn mich jemand ankackt mittlerweile, dann ich höre da nicht zu. Das ist sein Problem. Wenn jemand mir schreibt, wie kannst du nur durch Australien, dann hat er ein Problem, nicht ich. Und ich habe, muss ich auch mal eine ganz kleine Lanze brechen. Ich habe, auch da haben wir in den letzten Sendungen drüber gesprochen, ich sehe nicht ein, warum ich mit diesen Leuten auseinandersetze, die ihre Unzufriedenheit sozusagen an mich tragen. Das ist an der Supermarktkasse, wenn die Frau ihren Job hasst und mich das spüren lässt, das möchte ich auch nicht. So. Deswegen gehe ich ungern in Supermärkte. Und wenn mich jemand in den sozialen Medien ankackt, weil ich friedlich durch aus Reihen laufe, dann wird er geblockt. Fertig, aus. Ich will mich mit dem überhaupt nicht auseinandersetzen. Mhm. Und ich hatte das letzte Mal gesagt, dass mir da einer geschrieben hat, wie kannst du da nur, und das ist ja unsensibel, und außerdem deine CDU-Bilder fand ich auch schrecklich und sowas. Der hat mir dann hinterher, der hat unseren Podcast gehört, hat mir hinterher geschrieben, ja, ich bin nochmal in mich gegangen, hast ja irgendwie recht und es tut mir leid und so. Kannst du mich nicht wieder entblocken? Fand ich dann auch wieder gut.
Ey, die Entschuldigung ist manchmal mehr wert, als wenn es sich passiert wäre.
Ja, habe ich dann natürlich auch gemacht.
Ich habe keinen Arsch dazu hat. So.
Ich habe ihm jetzt nicht weiter geschrieben, weil ich möchte, warum die Leute versuchen, ihre eigene Unzufriedenheit an mich ranzutragen. Und das lasse ich nicht zu, einfach. Das lasse ich einfach nicht mehr zu. Und ich begebe mich auch nicht in Diskussion mit solchen Leuten, die permanent irgendwas zwischen den Zeilen suchen oder gegenhalten oder Gegenargumente finden. Ich will das nicht.
Wir haben gerade so eine Situation, Steffi, eigentlich rede ich ja darüber nicht, ne? Aber jetzt machen wir es mal ganz offen, ohne dass ich jetzt aber Namen nenne. Mal weg von dem, was ich gerade erzählt habe, wir haben eine Situation, ich will nicht sagen Problem, in der Community der Fotografie. So, jetzt wunderst du dich, kurze Erklärung, ich habe einen ganzen Teil aus dieser Sendung herausgeschnitten. Ich bin relativ konkret mit einem Konflikt geworden, den wir jetzt auf der einen Seite gar nicht mehr behandeln und auf der anderen Seite, sobald es relevant wird, abgeben an die richtigen Stellen. Heißt also, ich möchte hier nicht mehr inhaltlich werden. Wir genießen jetzt das Leben. Gleich kommen bestimmt noch 10 Minuten, die Steffen und ich ein bisschen rummeckern, aber nicht zu dem Thema, was ich gerade unter diesem Text erzähle. Das bleibt das Geheimnis von Steffen, Thomas, Dimo und dem guten Marco, der die Episode bearbeitet hat. Den Teil aber nicht rausgeschnitten hat, weil ich selber nochmal hören wollte. Ja, ich empfehle dir eine total schöne und vor allen Dingen friedliche Woche. Empfehle dir, dich nicht ärgern zu lassen und ja, freue mich, wenn du weiter zuhörst. Denn jetzt geht's tatsächlich gleich um die Liebe. Bis gleich, ciao, ciao. Auch völlig in Ordnung. Und scheiße, ich bin gerade in München, hab mein 50 mm vergessen, hat mal einer eins für mich und die fahren und treffen sich, machen ihr Ding gerade, was sie da zu arbeiten haben und abends trinken sie ein Bier zusammen. Und das passiert so regelmäßig, dass ich diese Gruppe halt mega liebe. Deswegen hänge ich noch ein bisschen dran, aber nein, deswegen hänge ich sehr an der Gruppe. Ich glaube, entweder ich gebe sie irgendwann auf, das hoffe ich nicht, oder wir schaffen das da, diesen friedlichen Grundtonus drin zu halten und ich merke, dass extrem viele da auch Bock drauf haben. Das heißt, es reguliert sich vieles auch selbst. Aber wir sprechen in einem Jahr. Mal gucken.
Gut, du hast recht. Ich muss es ein bisschen relativieren. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die mein Leben bereichert haben, mit denen ich immer noch befreundet bin, die, wenn ich sie treffe, mich wirklich freue, über die ich mich freue. Also wenn ich in andere Städte komme und Leute auf mich zukommen oder so, ich mag das wirklich. Das freut mich wirklich, wenn ich Leute inspiriere. Na, das ist ja so mein ZDE. Zweck meiner Existenz, aber so Leute zu inspirieren. Ich habe neulich letzte Woche, als ich aus Australien wiederkam, ein Paket bekommen von jemandem, der hat mir eine Hand geschrieben, 3 oder 4 Seiten Hand geschrieben, einen Brief, wie sehr ich sein Leben umgekrempelt habe, dass er hat seinen Job gekündigt und hat sich selbstständig gemacht mit der Fotografie und es läuft so gut, denn er ist so glücklich und ich hätte da wohl einen großen Anteil und er hat jetzt ohne Scheiß meinen Blog ausgedruckt. Und zwar als dickes Buch. Also der hat, ja, der hat von 2009 bis 2018 oder 19 oder so, hat der jede Blogpost immer das Bild, was quasi das Hauptbild ist, das Key-Feature-Bild sozusagen, ausgedruckt und ein richtig dickes Buch mir zugeschickt. Wow. Ja. Das fand ich wahnsinnig rührend. Da musste ich auch erstmal eine Stunde. Also da saß ich in meinem Stuhl und dachte, das gibt's ja nicht. Also da war ich wirklich gerührt. Mm. Ne?
Also insofern, ja, da muss man sich auch dran erinnern, glaube ich einfach. Ne? Also es gibt, Briefe habe ich jetzt auch schon bekommen. Das ist hier die Schallplatten habe ich ja erzählt. Ne? Wir sprechen ja über Schallplatten und dann kommen mir die Lieblingsplatten von den Hörern angeflogen und so. Ich finde, dass so eine persönliche Ansprache. Ich versuche mich auch bei den E-Mails zu zwingen. Es ist nur sehr schwer zeitlich, wirklich. Ich lese die alle. Jede Mail lese ich. Es ist super schwer, das irgendwie zu beantworten. Aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, da sitzt halt einer hinter, der wie du und ich irgendwo sitzen und was nach außen tragen wollen. Also nach außen in dem Fall zu einer Person. Und das ist ja nicht so, dass sie nur, man ist verleitet, finde ich, wenn dann 10 E-Mails kommen pro Tag oder sowas. Das ist nicht jeden Tag so, aber dann ist es so, dass man verleitet ist, natürlich eine Mail zu sehen. Das ist wie im Krankenhaus, da liegt ein Herzinfarkt. Nee, da liegt der Stefan und der hat einen Herzinfarkt. Und das versuche ich bei den Hörer und bei den Community-Rückfragen irgendwie zu behalten. Ich kann mir vorstellen, dass es das bei dir noch ein bisschen schwerer ist, weil du ja schon deutlich länger im Rennen bist und deutlich mehr Follower hast als wir. Chapeau dafür, dass du das schaffst, einfach da halbwegs mit umzugehen. Ich weiß, dass du noch lange nicht jedem antworten kannst, aber ich glaube, das wissen die Leute auch.
Ja.
Weißt du, ich habe jetzt so lange jedem geantwortet, es wird jetzt schwer zu vermitteln. Langsam wird's knapp. Das tut mir halt total leid, aber ja. Was soll ich machen?
Also, und das war bei mir auch so ein bisschen der Kipppunkt damals, als ich so viel Sachen, ich kriegte Pakete mit Getränken, mit schöngeistigen Getränken, ich kriegte Briefe, und ich hatte nicht mal die Zeit, weil ich so viel zu tun hatte, dadurch auch so ein bisschen, dass ich nicht mal die Zeit hatte, jedem ordentlich, wie es sich gehört, zu antworten oder sowas. Ich habe dann mitunter teilweise einfach schnell die Nummer gegoogelt und angerufen, dass wenigstens was noch Persönliches kommt, weil ich keine Zeit hatte, da irgendwie großartig jetzt noch mal eine Mail, Antwort-Mail zu schreiben oder sowas. Aber ich komme aus dem Burnout irgendwie, der ist jetzt Gott sei Dank irgendwie 12, 13 Jahre her, aber wenn sich so anfühlt, dass deine eigene Arbeit gerade wieder in so eine Richtung geht, dann musst du eben abblocken. Und wir wollten ja heute eigentlich ein ganz anderes Thema beackern.
Wir haben erst 35 Minuten, wir können noch locker.
Also ja.
Reiß das Ruder rum, lieber Steffen.
Und da muss ich sagen, da ist es so, diese zurückgewiesene Liebe, also du, was du gibst in deinem Podcast, ist ja Liebe. Wir wollten ja heute eigentlich über die Liebe sprechen.
Ja, das machen wir jetzt
auch. Was du über deinen Podcast, Fotografie tut gut, die Fotologen. Eigentlich bist du ja jemand, der sozusagen etwas nach außen gibt, um andere Leute zu inspirieren, es ist eine Form von Liebe, so. Wenn die zurückgewiesen wird, dann ist das so ziemlich das Schlimmste für so einen empathischen Menschen wie dich oder wie mich, was dir passieren kann, weil das tut wahnsinnig weh, ne? Wenn diese Energie, die du da aufwendest und alles, wenn die zurückgewiesen wird und das, das tut weh. Und dann muss man halt eine Form finden, sich davon irgendwie zu distanzieren, irgendwie einen eigenen Schutzraum zu finden. Und der war für mich einfach, die sozialen Medien machen mich kaputt. Also das ist wirklich so. Ich guck da nicht. Ich möchte diese ganze Diskussion, und das ist ja nur noch in Versalien und Ausrufezeichen geschrieben, das ist, it's not my party. Das ist, macht es gerne, schreit euch an, diskutiert. Ich gucke lieber aufs Wasser.
Ich kann das verstehen. Ich bin ja auch der Meinung, dass das trotzdem mitgeht, aber da will ich ja auch irgendwie was schaffen, wo ich dann irgendwie mal mitgehe. Also das ist mal so einfach gesagt, ich erzähle im Podcast und wo auch immer den Leuten immer du kannst, in Liebe und in Frieden mit Social Media leben. Und dann fragen die wie, und dann müsste ich 3 Stunden labern. Ich werde da was draus bauen, weil ich das einfach so wertvoll finde. Aber ich kann mehr als gut verstehen, was du übrigens im ziemlichen Gleichklang mit Thomas Jones da sagst. Ja, also dass man echt viel, viel Zeit braucht, indem man mal aufs Wasser guckt oder wohin auch immer. Thomas kann ich manchmal nie erreichen, weil er sein Telefon wieder blind geschaltet hat, weil der einfach irgendwie diese ganzen Einflüsse, macht ja einen auf hart nach draußen, der liebe Junge, aber die ganzen Einflüsse machen den trotzdem fertig. Und
ja, eben. Und
ne, dann kommt er trotzdem nicht an die Arbeit, und der ist da ein bisschen konsequenter als ich, der macht das Ding dann aus, und dann ist es gut.
Genau, ja. Und die zahlen ja nicht deine Brötchen und deine Miete. Das ist ja, ist ja einfach nur sinnlose Energieverschleuderung. Und es bringt dir auch jobmäßig nichts. Also ich habe gemerkt, seitdem ich mich da rausziehe und mehr also diese Energie, die oder diese Zeit, die ich dadurch gewonnen habe, nicht mehr ständig überall in den sozialen Medien rumzugucken, die Energie und diese Zeit aufzuwenden in echte Kunden, hat bei mir viel mehr gebracht als die Jobs, die ich früher dadurch generiert habe, dass ich irgendwie dass ich einen Namen hatte oder irgend sowas. Ne?
Ja, ich meine, B2B Ist es ja sowieso so, dass es nicht wirklich relevant ist, was wir jetzt hier in unserer Social Media Blog Podcasting Welt erzählen. Das führt mal zu Kreuzverschlüsselung, gar keine Frage. Aber eigentlich ist es B2B nicht so relevant, es sei denn, wir sprechen davon, dass du dich mit einer Tasche oder mit einer Kamera, mit der du gerade fotografierst, irgendwie, das ist vielleicht noch eine Ausnahme, aber wenn es um den direkten Auftrag geht, ist es nicht so wichtig. Und B2C, also am Customer, am Kunden, also am Hörer ist es ja so, dass der von mir vielleicht ein Hörbuch kauft, was ich einspreche, der glaubt mir auch die Wertigkeit meiner Geschichten, der wird es nehmen, ob da einer rummeckert oder nicht. Mhm. Das heißt, es hat tatsächlich keine große Relevanz. Ist übrigens Thema für die nächste Woche. Wir müssen mal über meinen beruflichen Werdegang sprechen, aber das kann ich bisher nur anteasern. Da müssen wir schnell, wieder weg. Die Liebe, du hast in deinem letzten Blogpost, ich reiß das mal radikal rum jetzt, das Ding, der letzte Satz, Alter, hast du mich wieder gekriegt, ne? Altbekanntes Zitat von Wilhelm Busch, endet er sein, guckt mal auf steelpirat.de, hat er diesen Blogpost mit diesen unfassbar, unfassbar schönen Fotos. Und dann schreibt er ganz am Ende, die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten.
Ist das nicht schön? Da geht doch das Herz auf.
Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß.
Du, Falk, ich hatte ein bisschen Schiss vor der Sendung, das muss ich sagen. Also zwei alte weiße Männer labern über die Liebe. Ich glaube, das kann ganz, ganz schnell ganz eklig werden.
Nein, wieso? Du bist auch gar nicht alt. Hör doch mal mit deinem Alter auf immer.
Alter, ich bin 50. Hör auf.
Ja, nu. Bin 41, habe ich auch nicht gedacht, dass das mal kommen würde. Aber jetzt mal ohne Witz, kurz reden wir jetzt über das Alter, mein Freund, weil wir nämlich immer wieder von dir den alten Mann hören. Und vorgestern kommt ein junger Mann in die Meiersche, wo ich gerade ein Buch lese, weil ich einen Podcast, ich habe hier bei Instagram gepostet, wo ich sitze. Kommt da rein, spricht mich an, bist der Falk, ne, habe ich gesehen, sagt mir Hallo. Ist irgendwie 17, 18. Wir haben eine Mail bekommen und eine neue Sprachnachricht von Le, wie hieß der denn noch? Ach du, hier, es tut mir leid. Der war 15, hat dir gesagt, Steffen, du bist kein alter Mann. Wir haben ja das große Los, nee, wir haben das große Glück, dass wir nicht mehr so sein müssen wie vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren wären wir alte Männer gewesen. Aber fühlt sich irgendwas anders an als mit 25? Bei mir nicht, von der Erfahrung mal abgesehen.
Ich bin gelassener, doch. Ich bin
ja, sehr viel aber gelassener. Das Gefühl, wenn es mir weh tut, tut es mir weh. Wenn ich Liebeskummer habe, habe ich Liebeskummer. Wenn ich von irgendwas angezündet bin, bin ich angezündet. Wenn ich mich freue, das ändert sich doch nichts, Mann.
Okay, also jetzt reiße ich das Ruder rum wieder, die Liebe, der Treibstoff des Lebens, der Treibstoff der Welt. Und ja, ich mag dieses Zitat von Wilhelm Busch, das du eben so schön vorgelesen hast. Das sagt eigentlich alles über die letzten 6 Wochen aus. Und wir haben in der letzten Sendung damit quasi die Sendung beendet damit, dass ich angeteasert habe, Mensch, du hast in Hamburg über die Weihnachtsfeiertage Silvester deiner lieben Farina einen Heiratsantrag gemacht. Wie schön. Mhm.
Das habe ich gemacht, genau.
Das stimmt. Jetzt müsste man einfach mal anfangen damit, warum macht man das? Also warum fühlt man sich zu jemandem, das ist ja Liebe, hingezogen und zwar so sehr hingezogen, dass man nach einer Weile irgendwann sich entschließt, pass mal auf, ich liebe dich so sehr, dass ich mich entschieden habe für dich und ich möchte mein Leben mit dir teilen, letztlich.
Das ist der Satz und das Gefühl, für das ich ein bisschen werben möchte. Mhm. Weil mein gesamtes Umfeld, was ich mich ein bisschen näher kennt, ist ausgerastet, weil es war ja total klar, dass Falk nicht heiraten wird. Mhm. Jetzt ist das. Ich bin niemand, der im Streit auseinandergeht und so. Ich habe sehr viele tolle Kontakte zu Ex-Freundinnen. Ich hatte aber auch eine ganze Menge Ex-Freundinnen oder habe eine ganze Menge Ex-Freundinnen. Das heißt, ich habe eine ganze Menge Beziehungen gelebt. Die haben funktioniert, die haben nicht funktioniert. Ich bin nicht der was durchzieht. Ich bin schon fürs Kämpfen. Aber wenn 2 Jahre kämpfen, 3 Jahre kämpfen, das alles nichts bringt, dann ist da auch gut und da muss man dann Cut machen, weil das Leben ist halt kurz. Und nach einem harten Kampf, wenn der nicht zu gewinnen ist, dann verlässt man das Schlachtfeld und sucht sich eine andere Kommune zum Glücklichsein und kann dann mal wiederkommen für einen Kaffee.
Das also ich hoffe nicht, dass du jetzt Beziehung mit und Liebe mit einem Schlachtfeld verglichen hast, weil dann ist
man kann da jetzt viel philosophisch drüber sprechen, nicht wie du es vielleicht, also ohne Blut bitte, aber es ist ja schon was immer wieder auch Herausforderungen in sich birgt so und der Kampf um die Liebe, den habe ich gerade als Schlachtfeld bezeichnet. Also wenn du merkst, dir entgleitet was, die Liebe wird schwächer oder die Situationen werden brenzliger, man fängt an, sich anzuzicken oder man hat sich nicht mehr so viel zu sagen. Die Momente, wenn das losgeht, wenn man nicht nur aus Spaß sagt, ich habe sturmfrei, sondern wenn man sich darauf freut, mal Ruhe zu haben und so. Das ist ja so ein Moment, das kann kippen und das ist bei mir im Leben oft gekippt und das war dann schon so ein Schlachtfeld manchmal, wenn dann der eine versucht hat, was zu kitten, der andere hatte da keinen Bock drauf, dann gab es wieder Streit. Also die Probleme in Beziehungen sind vielfältig, aber oftmals ist es ein voneinander wegbewegen und nicht in der Lage zu sein, darüber zu sprechen. Mit der fehlenden Sprache geht noch mehr Liebe verloren und irgendwann ist das Leben einfach durch. Ja, ich finde es wertvoll zu kämpfen. Ich finde auch nicht, dass man nach einem großen Donnerschlag gleich alles hinschmeißen muss, aber irgendwann ist es auch gut. Und ich habe halt immer gesagt, nee, ich will das nicht. Wozu soll ich denn heiraten? Beziehung, Liebe, ich glaube auch an die große Liebe hätte ich bis ins Grab auch weitergetan. Also tue ich jetzt erst recht, aber ich hätte bis ins Grab gesagt, irgendwann kommt sie. Aber mir war irgendwie klar, was das mit dem Heiraten, das ist so ein Zettel und so. Und ja, jetzt habe ich das gemacht, weil ich einfach so intensiv diesen anderen Teil, das ist auch von Coelho, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dieses Bild vom anderen Teil, von dem Menschen, der andere Teil von einem selbst ist, kann auch ein Kumpel sein nach Coelho, aber das habe ich ein Leben lang, habe ich darüber nachgedacht, weil ich dieses Buch so unfassbar inspirierend fand, Brida war das, wo er darüber spricht, wie Menschen zueinander finden, das könntest auch du sein, lieber Steffen, also du kannst auch dich mit irgendwem treffen oder was auch immer, so, es gibt auch mehrere Möglichkeiten, diesen anderen Teil zu erleben, den aber in der Liebe zu finden, ist etwas mega krasses und das ist halt mit Farina so, ne? Am Anfang habe ich gedacht, mein Gott, jetzt ist sie 14 Jahre jünger, was machst du denn damit, die Leute und so. Ich rede immer davon, wie egal mir das ist, was die Leute denken, aber in so einem Fall denkst du dann doch drüber nach. So. Und am Ende habe ich gemerkt, so wenig Sprüche und so wenig Gegenwind wie niemals zuvor von irgendwem aus dem Freundeskreis und aus der Familie, wobei ich natürlich auch ein bisschen vorher schon aussortiert hatte, das muss man auch ehrlicherweise sagen, aber insgesamt eine Situation, in der ich voll ich sein kann, in der ich, dass sie, also jetzt ist Farina gerade nicht da, wenn sie da wäre, würde sie gerade ein Buch lesen und wenn sie was Wichtiges zu tun hätte, lese ich deinen Blog oder was auch immer. Wir haben so ein unendliches Verständnis, ja, oder dann werde ich mal zickig für irgendwas, weil ich gerade einfach überreizt bin, ja, so ein bisschen wie bei deiner Frau, wenn du dich aufregst, dass der Frasser sich verfahren hat. die ist ja dann auch so sehr warm. Ich habe das gemerkt, du hattest ja irgendwann neulich mal ein bisschen so einen Hals, verständlicherweise. Und dann kommt sie so verständnisvoll irgendwie, zumindest wenn andere dabei sind. Weiß nicht, wie es sonst ist, aber das ist mir aufgefallen, dass sie so sehr verständnisvoll und während andere vielleicht sagen würde, beruhig dich nicht auf, hat sie dir was zu essen gegeben und so halt irgendwie. Ne? Das war rührend für mich und ich habe halt gemerkt, okay, so machen wir das auch. Und wir verleben unsere Tage. Ich darf, also ich rede wirklich bewusst von dürfen, weil wir können alle uns so viel erzählen, wie wir alle eigenständig sind. Sobald wir lieben, wollen wir auch dürfen. Ich glaube, das ist ganz fest, dass das so ist, dass wir davon träumen, dass unser Partner das uns erlaubt, dass er das möchte, dass wir das tun. Ich kann hier podcasten. Ich habe die wildesten Ideen für 2020. Gerade angeteasert wird sich einiges verändern, was auf ziemlich wackeligen Beinen steht. Ja, mach halt, was soll passieren? Verhungern werden wir nicht. Und das Ganze zusammen, wenn irgendwo Drama ist, dann gehen wir woanders hin. Also das war so der Grund, warum ich dann gesagt habe, an dieser Stelle, also wir waren ja in Hamburg und das ist für mich auch einer der Sehnsuchtsorte auf diesem Planeten und auch an diesem Tag, wir sind ja über Weihnachten nach Hamburg gefahren. Wir haben bewusst gesagt, wir wollen mit euch, liebe Familie, den Heiligen Abend gerne verbringen und dann ist gut für uns. Dann wollen wir für uns sein. Das hat natürlich auch für Furore gesorgt in einer sehr traditionellen Familie, die Weihnachten ziemlich genaue Vorstellungen hat, die das so abzulaufen hat. Und dann fahren Farina und Falk nach Hamburg. Wie? Warum? Ja, weil wir da Lust drauf haben. Und das war genau der Moment, weil wir da halt wieder das gemacht haben, was wir wollten, was uns gut getan hat in der Verbindung und halt nicht nach außen geschaut haben, so.
Ja. Ich habe jetzt wieder so viele Punkte, auf die ich gerne eingehen würde.
Schreib schnell auf und dann mach. Und überziehen, weil wir reden über die Liebe.
Also, du hast vorhin eine Sache gesagt, und zwar rückblickend auf Beziehungen, die du hattest, dass ich oftmals, du hast das Wort Schlachtfeld benutzt oder den Kampf, den täglichen und sowas. Und du redest jetzt mit jemandem, der zum dritten Mal verheiratet ist. Also, ich habe dreimal gedacht, das ist es jetzt. Und warum ist es diesmal bei mir anders? Zum einen bin ich irgendwie gelassener geworden. Zum anderen habe ich mittlerweile begriffen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Liebe und bedingungsloser Liebe. Bedingungslose Liebe ist das, was wir eigentlich suchen. Also wir Liebe ist das, was wir glauben, manchmal zu haben, ne? Aber bedingungslose Liebe, einen Partner zu haben, wo du eben nicht kämpfst, weil bedingungslose Liebe heißt, dass du deine Liebe an den anderen nicht an Bedingungen knüpfst. Ne? Also dass du sagst, bleib doch so, wie du bist. Wenn du Fehler hast und Schwächen, dann toleriere ich die nicht nur, sondern ich liebe sie. Ich möchte nicht, dass du so wirst, wie ich es gerne hätte. Das ist ja oftmals in vielen Beziehungen so. Das war halt auch in meiner ersten und meiner zweiten Ehe so, dass dein Gegenüber, deine Partnerin, in meinem Fall meine Partnerinnen, versucht haben, mich so lange hinzubiegen, bis sie es gut fanden, beziehungsweise meine Art zu leben oder meine Art, Dinge zu sehen, nicht immer vollumfänglich akzeptieren konnten, beziehungsweise dann immer versucht haben, die permanent mich in eine bestimmte Richtung zu erziehen. So, und das ist natürlich, wenn du so ein harter Knochen bist wie ich, also ich bin kein harter Knochen, aber ich habe schon wie soll ich das sagen? Also ich habe da schon relativ klares Bild von Dingen irgendwie, wie ich glücklich sein möchte, sagen wir es mal so. Und es darf sich eben nicht als Schlachtfeld oder als Krieg anfühlen oder als Auseinandersetzung, sondern es muss eigentlich so ein Miteinander sein, in dem man sich wo man sich keine Bedingung stellt für das Miteinanderleben, sondern dass man diese Bedingung einfach ganz überall, es gibt keine Bedingung, sondern man akzeptiert einfach oder man liebt die Fehler des anderen und dann hast du es eigentlich geschafft. Wenn du jemanden findest, wo du das alles nach hinten stellen kannst, dann ist das, glaube ich, der richtige Partner. Und das ist auch das Ding, wenn du Kinder hast, die liebst du auch bedingungslos. Die können Scheiße bauen. Du reißt dir den Arsch auf und sie zeigen dir mit 14 irgendwann den Mittelfinger und sagen, Arschloch zu dir in der Pubertät. Und du liebst sie trotzdem. Das meine ich mit bedingungsloser Liebe. Aber wir haben irgendwie angefangen, in unserer Gesellschaft unsere Liebe immer an Bedingungen zu knüpfen. Und das halte ich für unglaublich falsch. Also ich werde einen Teufel tun, die Caro irgendwie zu erziehen, obwohl sie auch 15 Jahre jünger ist und ich 15 Jahre älter, 15 Jahre mehr Lebenserfahrung habe. Aber ich lerne auch unglaublich viel von ihr. Also es ist nicht so, dass meine 15 Jahre, die ich älter bin, irgendwie dazu führen, dass ich mich überlegen fühle. Weil das ist nämlich auch saugefährlich. Sondern ich lerne unglaublich viel von ihr. Und werd unglaublich inspiriert und das ist eigentlich Sinn und Zweck einer Beziehung. Und bei Caro und mir war es wirklich so, dass wir unser näheres Umfeld kennen unsere Geschichte. Ich will die jetzt hier nicht groß breit treten, aber es war in der ersten Sekunde haben wir uns verknallt und ich war damals verheiratet und ich habe dagegen gekämpft. Ich habe wirklich gedacht, das kannst du jetzt nicht. Also du kannst doch jetzt, du bist doch verheiratet, du kannst doch jetzt nicht. Weißt du, wie ich meine? Also voll. Ich habe wirklich voll gegen gekämpft und habe diesen Kampf über ehrlicherweise eine recht lange Zeit, über Jahre mit mir irgendwie ausgefochten, beziehungsweise habe da mit mir gekämpft. Das Ergebnis ist jetzt, wir sind verheiratet, aber die Liebe ist offenbar stärker als alles. Und das merkst du auch, wenn wir reden ja jetzt über Partnerschaft, also über eine Liebe zu einem anderen Menschen, aber auch wenn du das mal die Liebe zu dem, was du tust, ich packe es noch ein bisschen größer. Wenn Menschen, die lieben, was sie tun, die übertreffen oft alles, was sie mit reinem Fleiß zu schaffen wäre. Weißt du, was ich meine? Und das passiert halt auch in der Liebe. Wenn du dich zu jemandem hingezogen fühlst, dann ist dir alles andere irgendwann scheißegal. Und du machst mehr, du gibst mehr und du bekommst natürlich auch mehr, als du geben würdest zu einem anderen Menschen, den du nicht liebst. Und das ist eine ganz verrückte Energie. Und ich bilde mir ein, dass man das relativ schnell spürt, wenn es so einen Menschen gibt. Und deswegen wollte ich dich eigentlich, jetzt kommen wir in den Dreh, fragen, wie lange wusstest du denn das? Also war das jetzt mit Farina, war das dass du hast du dich zack in sie verliebt oder ist das gewachsen oder ist das irgendwann kam der Punkt, wo du sagst, ich möchte das jetzt. Wie lange seid ihr denn zusammen? Jetzt?
Spannende Frage. Also wir sind etwas über 2 Jahre zusammen. Kennengelernt haben wir uns im Krankenhaus. Ich war Teamleiter von den Sanis, sage ich mal so langläufig. Also ich habe das Team geleitet, was quasi so die Schlüsselstelle gemacht hat zwischen den OPs und den Stationen und so. Hatte so ein paar Jungs, Dienstpläne schreiben, so ein Kram. Und bin aber auch, das war mir immer wichtig, viel noch mitgelaufen. Also ich habe nicht den Macker gemacht, sondern bin viel mit an Patienten gegangen und so, was dazu führt, dass du auf allen Stationen unterwegs bist. Und also ich war so ein bunter Hund oder vielleicht bin ich es bei den alten Kollegen bis heute in der Kaiserswerther-Diakonie. Und sie hatte, nachdem sie schon eine Ausbildung im medizinischen Bereich gemacht hat, das im Studium, es gibt so ein Kombinationsstudium, Krankenpflege und, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Sie hat dann Krankenpflege nochmal studiert, sie hat einen Bachelor gemacht, also parallel dazu. Und sie hatte ihren ersten Tag im Krankenhaus. Und am ersten Tag war ich auf der Station, auf der sie eingesetzt war. Und man muss sagen, Farina ist irgendwie ein laufender Meter, sieht noch ein bisschen jünger aus oder damals noch schlimmer, heute geht's als das sie ist und dann flitzte sie auf der Station rum und hatte ihren ersten Tag und ich habe direkt gedacht, krass, die ist aber auf Zack, weil die halt, also Menschen haben oftmals Probleme an den Menschen heranzutreten, insbesondere an den kranken Menschen heranzutreten und sie war sehr echt so und sie hat, obwohl sie ja maximal unerfahren war, ne, sie hat einen anderen Bereich gemacht im Gesundheitswesen, der nicht so nah am Menschen war und ist sehr unerschrocken, aber doch sehr ehrlich an die Menschen rangegangen und am ersten Tag habe ich schon gesehen, wenn da eine Situation kommt, mit der sie nicht klarkommt, normalerweise, kriegst du als Anfänger dann schweißnasse Finger und versuchst der Situation zu entringen und entgehen und sagst irgendwie, ja, ich hole mal jemanden oder so. Sie hat dann ganz offen rausgesagt, oh, da bin ich jetzt ein bisschen überfordert mit, ich hole Ihnen mal jemanden. Aber sie war immer sehr gerade in dem, was sie getan hat. Das ist mir von vornherein aufgefallen. Und ich weiß noch, dass ich am ersten Tag abends, es war Spätdienst, zu einer der Schwestern gesagt habe, war eine Schwester. Ich sag, oh, den Spruch, den schenkt ihr mal, wart mal 4 Wochen, da zeigt ihr euch, wo der Hammer hängt. Red mal nicht über sie, die ist den ersten Tag da, da ist noch tief drin, was zu holen. Und da habe ich sie in Schutz genommen und dann haben wir Jahre so einen gewissen Kollegenstatus gehabt. Die war immer wieder woanders eingesetzt. Ich fand es spannend, was sie tut. Wir hatten aber auch so jetzt keinen innigen Kontakt, sondern man hat sich gefreut, wenn man sich gesehen hat. Ich habe vielleicht hier und da überlegt, so, aber ich war in einer Beziehung. Ich war auch in einer Beziehung, die sehr, sehr, wie soll man sagen, die hatte eine sehr feste Basis so. Ich habe gedacht, na, sie ist ja 14 Jahre jünger und so, das ist ja alles irgendwie. Und als dann aber meine Beziehung in die Binsen ging, war dann irgendwann, also das klingt jetzt so negativ, ne? Da können wir eine eigene Episode drüber machen. Also alles ist gut, wie es ist. Super Verhältnis zu Tanja heute. Aber irgendwann dann haben wir uns dann quasi erlaubt, also da ist wieder dieses magische Wort, was wir ja selber immer nicht so hören wollen, haben wir uns dann erlaubt, uns mal anzuschreiben, die Farina und ich. Und da ging das sehr, sehr schnell dann. Haben uns getroffen, dann haben wir gequatscht und das war eine Sache, wo wir wahrscheinlich gesagt haben, okay, es hätte Jahre früher passieren können, aber wir waren in dem Gefüge, in dem wir waren und haben uns das nicht erlaubt und wollten einfach unserem Umfeld auch nicht wehtun, aber da hätte nicht viel gefehlt wahrscheinlich, das muss man ehrlicherweise sagen und wenn man sieht, wie schnell das dann ging und wie schnell wir über Exe, also es ist völlig egal, was ich für einen Tag geplant habe, den wir jetzt zusammen unternehmen können oder sie, es hat halt immer gepasst. Es gibt bei uns gar nicht die Situation, wird dir das denn gefallen oder ihm oder so. Und das war sehr schnell sehr eng. Aber du hast schon recht, die Vorgeschichte, die du beschreibst, war bei uns wahrscheinlich zumindest auf dieser, wenn wir eine spirituelle Ebene mal ranlassen wollen, war die wahrscheinlich sehr ähnlich. Mhm. Ja, also wir haben da schon gemerkt, da ist was und haben das aber, sie war in einer festen, auch tiefen Beziehung. Wir haben uns das halt nicht erlaubt und haben das versucht wegzuschieben. Mhm. Aus gesellschaftlichen, was auch immer für Gründen.
Ja, ja.
Aber also spirituell betrachtet war es das Gleiche. Oder ähnlich. Das Gleiche weiß ich nicht, aber ähnlich. Ja.
Ja.
Ja, aber, vielleicht noch kurz einen Anhang dazu. Jetzt bin ich 41, war ich 39, war ich dann irgendwie. Das ist, ich will nicht von alten Männern reden, aber das ist ja trotzdem irgendwie eine Zeit, wenn man so anfängt, mit 13 Beziehungen zu führen, ist das ja schon eine ganze Menge Zeit, die da ins Land geflossen ist. Ich merke jetzt, dass ich jetzt von der wahren Liebe spreche. Ich will nicht sagen, dass das noch nie so war. Das wäre jetzt auch nicht gerecht. Das stimmt auch nicht. Das würde auch Zeiten, entwerten oder so, das ist überhaupt nicht so gemeint, aber zwischendrin gab es Beziehungen, ich kann jetzt natürlich nicht, ich könnte jetzt sagen, du warst toll und du warst toll und du warst toll, damit die, denen es mir wichtig ist, das mache ich jetzt nicht, aber es gab zwischendrin sicherlich Beziehungen, da ist halt auch keine ehrliche Bindung gewesen. Ja, also Tanja und Farina und ich bilden jetzt eine gute Gruppe, die sich wirklich auch gegenseitig familiär stützt. Sicherlich war da scheinbar eine Bindung, sonst würde das nicht so lange und so gut jetzt bis in diese Zeit hineinhalten. Es gab andere Beziehungen, die habe ich geführt, weil mich irgendwann irgendjemand toll fand, ich das irgendwie sexy fand und das ist die große Gefahr. Ich möchte jetzt nicht Leuten die Liebe ausreden, ne? Aber ich glaube, dass ich früher sehr oft, ich will es jetzt nicht auf andere beziehen, aber man kann sich da ja drüber, seine Gedanken drüber machen, ich glaube, ich bin sehr oft auch einen Weg gegangen, der viel mit Begehrlichkeiten, mit Wünschen, mit Träumen, mit Sexualität, mit Geilheit, mit Gier, mit Romantik zu tun hatte, ohne die Liebe gefunden zu haben. Das ist so eine Sache, wir haben halt nur ein Leben und ich finde, da darf die eine Liebe auch den Platz finden. Und das funktioniert nicht, wenn du aus Angst die ganze Zeit irgendwo stecken bleibst, wo du eigentlich gar nicht hingehörst.
Ja. Naja, wir haben ja alle irgendwie im Leben irgendwann mal die erste große Liebe. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei dir so auch so war. Bei mir war die irgendwann mit Anfang 20. Und ich glaube, den ersten Liebeskummer oder wenn mir die erste große Liebe dann kaputt geht, das schmerzt dermaßen und tut so doll weh, dass man glaube ich, dann versucht, irgendwie diesen man bekommt Bindungsängste, habe ich das Gefühl, bei anderen. Bei mir war das irgendwie auch nach meiner ersten großen Liebe so, dass ich viele Jahre überhaupt keine Beziehung eingehen konnte, auch nicht mehr wollte, weil ich immer Angst vor diesem Schmerz hatte, vor dieser Zurückweisung, vor diesem was auch immer. Also ich bin damals verlassen worden, ne, von meiner ersten großen Liebe und ich war völlig schockiert. Also ich konnte das überhaupt nicht, das kam aus heiterem Himmel. Hat sie gesagt, wir lebten in Hamburg und sie sagte, ich ziehe nach Berlin. Ich sage, wie du ziehst nach Berlin? So, ich war völlig perplex. Und dann meinte sie, ja, ich will das hier nicht mehr. Ich war so blauäugig und so naiv, dass ich damit überhaupt nicht umgehen konnte. Und ich war so dermaßen vom Kopf gestoßen, weil das aus so heiterem Himmel kam und ich überhaupt nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe. Ich bin damals wirklich, glaube ich, echt in so eine, ich meine, das ist ewig lange her, in eine Depression verfallen vielleicht, was eine Depression, aus der ich ein paar Jahre nicht rausgekommen bin. Also ich habe wirklich ein paar Jahre gebraucht, um mich davon irgendwie zu erholen. Und letztlich bin ich quasi zu meiner ersten Frau auch nur gekommen, weil mein Umfeld gesagt hat, ey, es gibt doch mal wieder jemandem eine Chance, so. Ne? Und meine erste Frau war halt so eine durchgeknallte Spanierin, wo ich gedacht, also
das hast du schon erzählt hier. Reiß nochmal an, hat ja bestimmt nicht jeder die
alle sagten zu mir, gib ihr doch mal eine Chance, du musst doch dich mal wieder binden. Das kann doch nicht sein, dass du hier der Hardcore-Single, ich feierte mich, ich war Hardcore-Single und Musiker, war Barpianist und lebte in einer perfekten Melange aus beziehungslosem Sex und Alkohol und Musik. So. es war perfekt alles, ne? Und dann hieß es aber, jetzt müsst du doch mal und so. Und das war halt nix. Das war gar nichts. Also, wenn ich das vergleiche, das Gefühl, was ich zu ihr hatte, mit dem Gefühl, was ich jetzt quasi, was ich mit Caro verbinde, das ist auf dermaßen unterschiedlichen Galaxien unterwegs, dass ich heute denke, wie blauäugig und dumm war ich denn damals eigentlich? Ich meine, da war ich 30, ne? Das ist 20 Jahre her. Aber ich auch da, deswegen kam ich drauf, Liebe entwickelt sich auch. Und man ist, also ich zumindest in meinem Leben muss sagen, dass ich in den Dekaden mich extrem verändert habe. Und ich glaube, mit mir als 20-Jährigen, als 30-Jährigen, 40-Jährigen würde ich, glaube ich, auch keine Beziehung mehr eingehen. Also weißt du, wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich würde Steffen kennenlernen mit 30 oder so, würde ich sagen, oh Gott, das ist ja, warum das denn? Warum muss ich mir den Typen denn antun? Und ich glaube auch, also das spiegelt sich natürlich auch und ich habe jedes Mal in einer anderen Dekade, ich habe mich mit jeder Dekade auch so wahnsinnig verändert. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich mich so in dieser Dekade so extrem verändert habe. Wie ich finde, zum Positiven natürlich, dass das jetzt aus meinem Gefühl jedenfalls so, also Bestand hat alles. Ne? Und ich habe jetzt, muss ich sagen, mit 50, naja, gut, Caro kenne ich auch schon ein paar Jahre, das Gefühl, okay, das ist es jetzt. Also hätte ich das früher gewusst, wie sich das anfühlen kann, dann hätte ich irgendwie gewartet oder sowas. Ne? Aber gut, so ist ähnlich wie bei dir, wenn du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Ex-Freundin. Ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meiner Ex-Frau, also nicht zu Susanne, also der allerersten, habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr seit vielen, vielen, vielen Jahren. Zu Christina natürlich, weil wir haben zwei Kinder zusammen. Und das ist aber auch auf einem Level, man merkt halt auch, es gab einen Grund, warum wir geheiratet haben. Das mag ich halt. Dass du mit jemandem Zeit verbracht hast und auch geliebt hast. Da sind zwei Kinder entstanden, das nicht einfach wegwischt und sagt, das war alles scheiße. Ne? Das hatte in der Zeit alles seine Berechtigung und ich war in der Phase meines Lebens, passte das für mich. Ja? Bis es irgendwann anders kam. Und glaub mir, also es war wirklich nicht so, dass ich Caro gesucht hätte in der also natürlich passiert sowas auch nur, wenn die Beziehung irgendwie nicht richtig läuft, wenn sie. Also Christina und ich, wir hatten auch unsere Probleme, so ist es nicht wie überall und es war auch vieles, muss ich sagen, aus heutiger Sicht, hatte mit unserem Ego zu tun, mit ihrem Ego und mit meinem Ego, was zu groß war, möglicherweise, und dazu führte, dass wir uns mit den Jahren immer weiter aneinander rumdoktorten, also sie akzeptierte mich dann irgendwann auch nicht mehr so, wie ich ursprünglich bin und ich wahrscheinlich auch nicht, akzeptierte sie nicht mehr, das kam, so wie du es vorhin beschrieben hast, es war halt auch keine Beziehung mehr, die irgendwie, wo man sich nach dem Aufstehen freute. So, weißt du, und das, wenn das über längere Zeit so ist, dann kann man das aber auch sehr liebevoll abschließen. Und das haben wir ja geschafft. Also zu sagen, okay, pass auf, wir hatten unsere Zeit, das war schön, zum Schluss war es okay, aber wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre nach vorne gucke, dann ist das nichts. Wo mein Herz klopft. So, und in so einer Phase trat dann plötzlich Caro in meinem Leben und wirbelte alles durcheinander. Und es war jetzt nicht so, dass ich sagte, oh, jetzt will ich aber alles hinschmeißen und sofort alles stehen und liegen lassen. Braucht auch alles seine Zeit. Ne? Aber trotzdem, also da wieder, wenn du dich so, also Liebe, diese Energie, die du plötzlich kriegst irgendwie, die ist so dermaßen groß, dass du Berge versetzen kannst. Und das ist so abgefahren, dass die Natur sowas eingerichtet hat, dass du plötzlich, dass da eine Verbindung zwischen zwei Menschen ist, die irgendwie spürbar ist, auch wenn man nicht im selben Zimmer ist oder in derselben Stadt oder im selben Land oder auf der anderen Seite der Erdkugel oder sowas.
Das Spannende daran, finde ich, ist halt auch, dass wir uns das viel mehr erlauben müssen. Also all die Dinge, die spürbar sind, insbesondere die Liebe, zwischenmenschlich, aber du hast es gerade auch schön gesagt, auch zu anderen Dingen, vielleicht zu einer Kunstform, zu was auch immer, ja, die erlauben wir uns weniger mit dem Nötigwerden oder mit dem vermeintlichen Nötigwerden von vernünftigen Entscheidungen, weil die Gesellschaft, die Welt laber. Also umso mehr wir uns beeinflussen lassen, umso mehr wir auf die Forschungsebene gehen, vermeintlich auch das wieder, ne? Das ist nur so ein Gedanke, der in die Irre führt am Ende, umso mehr ist es, dass wir uns erinnern müssen, dass da die Liebe wartet. Ja, es ist halt, ich kann nicht sagen, immer so gehandelt zu haben wie jetzt und mich so gehen gelassen zu haben, aber das ist halt der einzige Weg, sowohl in der Trennung als auch im Wiederfinden. Ja, also ich glaube, dass die Trennung genauso, also es gibt ja verschiedene Basen von Liebe oder verschiedene Ebenen von Liebe und zwischen dir und mir besteht irgendeine Liebe, zwischen meinem Freund Markus und mir besteht eine Liebe, platonische Liebe in dem Fall natürlich, aber es sind Liebesformen und jemand, der aus dem Leben raustritt, mit dem man, wo man die Beziehung beendet, der muss ja noch lange nicht geliebt sein, sondern das ist einfach dann eine andere Ebene. Es gibt immer einen Grund, warum man geheiratet hat oder warum man sich zusammengefunden hat. Deswegen finde ich auch, man kann Beziehungen zumindest auf der Grußebene beibehalten. Und es gibt aber auch einen Grund, warum man sich getrennt hat. Und wenn man das offen betrachtet, dann ist das Leben gar nicht so orientierungslos, wie man manchmal glaubt, weil wir uns einfach nur erlauben müssen, wenn wir dieses tiefe Gefühl spüren, uns aber auch erlauben müssen zu zweifeln, wenn es nicht so tief ist und nicht einfach annehmen, weil wir lange keine Liebe mehr gespürt haben oder so. Auch parallel zu, also jetzt meine Jobnummer, ich kann es noch nicht ausbreiten, machen wir nächste Episode, aber ich werde jetzt der Liebe folgen und das habe ich jetzt lange Zeit unterdrückt und wenn es irgendwo eine Liebe gibt, die man spürt, dann muss man da mal hinriechen. Dann muss man mal schauen, was ist denn da los und es ist eigentlich zu spät, wenn man schon drüber nachdenken muss, also wenn man, wie du schon richtig sagtest, wenn man sich das verbietet, dann ist es passiert.
Ja. Ich weiß, es gibt auch immer diesen sehr, sehr klugen Spruch, früher haben die Menschen Dinge noch repariert und nicht weggeworfen, ne? Und haben irgendwie durchgehalten bis zum Schluss. Aber ganz ehrlich, ich habe so viele, leider auch so viele ältere, es gibt diese unglaublich schönen Geschichten, wo ein Ehepaar, was 70 Jahre verheiratet war, am selben Tag zusammen gestorben ist, weil sie ohne den anderen nicht mehr leben wollten, und zwar gestorben auf natürlichem Wege. Und ich finde das wahnsinnig rührend. Aber ich habe auch ganz viele Beziehungen von alten Menschen erlebt, die sich nichts zu sagen hatten über Jahrzehnte, die miteinander gesprochen haben, was noch nicht mal eine Arbeitsbeziehungsebene wert gewesen wäre. Ja. Und da muss ich sagen, es gibt doch eine Zeit, in der du jemanden liebst, mit dem zusammen sein willst und das auch wirklich funktioniert. Aber du musst doch das nicht, du musst doch da nicht so lange kämpfen, bis zur Selbstaufgabe und dich
dann noch bleiben.
Und in so einem Kokon bewegen, in dem ich dann zum Schluss in meiner letzten Ehe war, so, wo du dann im Grunde dich nur noch in deinem eigenen Schutzraum bewegt hast, weil das ist nicht Sinn und Zweck am Ende der Liebe, sondern die soll dich befruchten, die soll Energie freisetzen. Liebe, habe ich mir die Frage neulich auch gestellt, wieso hat die Natur die Liebe als Tool überhaupt ins Spiel gebracht? Weil eigentlich zur Arterhaltung reicht ja Sex vollkommen aus. Ne? Im Tierreich gibt es natürlich auch sowas wie eine Ehe. Ne? Es gibt auch im Tierreich sicherlich Tiere, die eine Partnerschaft eingehen über einen längeren Zeitraum. Ja. Gibt aber genauso gut ganz viele Tiere, wo der Gockel irgendwie 20 Hühner schwängert jeden Tag. Und da ist, ich weiß nicht, ob da Liebe im Spiel ist. Das heißt also, bei uns Menschen hat die Natur im Laufe der Evolution irgendwie sowas wie Liebe als Tool ins Spiel gebracht. Und es muss ja einen Grund haben, weil einfach nur zur Arterhaltung ist es ja eigentlich nicht nötig. Und da habe ich auch ein langes Gespräch mit Caro gehabt, die mir dann sagte, naja, aber weißt du was, wenn du das mal so anguckst, dann ist der Mann, wenn er seine Frau liebt und die Kinder, die dann vielleicht aus so einer Liebe entstehen, dann auch derjenige, der sie beschützt, weil so eine Frau mit Kind alleine irgendwie auch sehr, sehr hilflos sein kann, auf eine Art sicherlich. Ne? Also wir reden jetzt nicht über 2020 Emanzipation, sondern ich rede jetzt viele Jahrhunderte, Jahrtausende vorher. Ne? Mhm. Also Liebe gibt es ja nicht erst seit unserem, ich weiß jetzt, alle emanzipierten Frauen bitte den Mund wieder zumachen, die weit aufgerissenen Augen auch wieder schließen. Ich meine das wirklich evolutionär.
Ich habe mich auch gerade gewundert, ja.
Ich meine, dass eine Frau sehr wohl ohne Mann sicherlich auch sehr gut leben kann und über den Tag kommt. Ich meine das jetzt wirklich in der Natur, aus der Evolution heraus, als wir noch Jäger und Sammler waren. Mhm. Irgendwann ist Liebe entstanden. Und dieses Gefühl ist ja das, was wir immer suchen. Und weil sie uns unglaublich beflügelt, unglaubliche Energien freisetzt. Wenn du dir mal kulturgeschichtlich zurückblickst, dann sind alle großen Werke, ob das Shakespeare, Romeo und Julia, haben mit Liebe zu tun. Alles ist immer Kabale und Liebe. Alles die großen Theaterstücke, die großen Filme, die große Musik, die entstanden ist in der Kultur, das alles ist durch Liebe freigesetzt worden. Und ich kann mich erinnern, als ich noch Musik gemacht habe, ich habe die schönsten Lieder geschrieben aus Liebeskummer. Und die schönsten Texte auch aus so einem Gefühl heraus, entweder frisch verliebt zu sein oder traurig zu sein, weil Liebe zurückgewiesen wurde oder sowas. Also die Energie, die da entsteht, die ist schon total faszinierend. Und ich glaube, dass der gesamte Kulturbetrieb dieser Welt irgendwie ohne Liebe wahrscheinlich nicht auf dem Level wäre, wo er jetzt gerade ist.
Sagst du den Satz nochmal, mit dem du eingestiegen bist? Der Kampf, also dass man nicht genug sich drum kümmert, dass die Liebe erhalten bleibt, das war das. Weißt du, was du gerade gesagt hast?
Das war sehr lang. Ich weiß nicht, an welcher Stelle.
Du hast an einer Stelle am Anfang irgendwann dafür plädiert oder du hast gesagt, dass viele Menschen der Meinung sind.
Ach so, ja, genau.
Viele Menschen zu Ende kämpfen. Also.
Ja, es gibt immer diesen wahnsinnigen Spruch von älteren Leuten. Wir haben in unserem Leben gelernt, Dinge zu reparieren und nicht wegzuwerfen.
Genau. Da wollte ich hin. Also was du gerade gesagt hast, ich sitze hier nickend und lächle die ganze Zeit meinen Mac an und denke mir, mein Gott, ey, Steffen, voll. Und ich weiß, dass gerne diese, ich habe hier ein paar Fenster auf, die ich vorher gelesen habe. Und neben dem Coelho war auch das Bundesamt für Statistik. Es tut mir total leid, dass ich jetzt so kühl werde. Weil ich wollte mal gucken, wie sich das denn entwickelt mit den Eheschließungen und mit den Scheidungen. Es ist ja so, dass kurz nach dem Krieg, ein wichtiges Thema zum Thema Schmerz und so, kurz nach dem Krieg hat der Mensch ja massiv Dissoziation, also der Mensch hat massiv Schmerz von sich gewiesen. Du kannst körperlichen Schmerz abspalten und du kannst seelischen Schmerz noch viel besser abspalten. Da resultieren diverse psychiatrische Erkrankungen daraus. Der Mensch ist wunderbar in der Lage, Schmerz wegzuschieben und ihm keinen Raum zu geben. Und dann entsteht so eine kühle, hinnehmende, resignierte Situation, wie wir sie vielleicht aus der einen oder anderen, vor allen Dingen alten Ehe kennen. Nicht, weil sie alt ist, sondern weil die Kriegsgeneration genau das ja im Krieg gelernt hat. Und die haben Dinge erlebt, selbst persönlich oder auch im Freundeskreis oder auch in der Angst um andere, da kannst du Gefühle und Angst nur noch abspalten, weil du sie nicht mehr ertragen kannst. Und das hat die Kriegsgeneration ganz besonders in Deutschland, weil am Ende haben wir es ja am dicksten auf den Kopf gekriegt, ganz besonders in Deutschland hat das diese Generation hart gelernt. Und dadurch ist in der Nachkriegszeit was entstanden, was hieß, das macht man so, ne, ein klares Regelwerk, bloß nicht von Gefühlen leiten lassen, sondern es gab ganz enge gesellschaftliche Prozesse. Sicherlich ist die deutsche Gründlichkeit da auch draus erwachsen, aber das hilft jetzt den Liebenden nicht so sehr, weil ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen unfassbar unglücklich ihr gesamtes Leben eine Beziehung geführt haben, um dann so ins Grab zu gehen. Und es ist ja so, dass die Scheidungsraten in den letzten Jahren explodiert sind. Das ist, seitdem die Generationen am Start sind und auch die sich anstecken lassen aus den Generationen davor. Ich will das nicht nur aufs Alter beziehen. In denen wir wieder drüber nachdenken. In denen wir uns öffnen. In denen wir Psychiatrie, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Bücher lesen. Wir sehen ein, dass eine Träne lassen viel stärker ist, als nicht zu weinen und so weiter. Das kehrt sich ja gerade so um. Da sind die Scheidungsraten explodiert wie irre. Und jetzt langsam, mit ganz kleinen Schritten, sinkt die Scheidungsrate wieder. Und das heißt, also in meiner Welt würde ich das jetzt so, das heißt überhaupt nichts, das weiß ich nicht, aber ich würde das so interpretieren, als dass doch schon nicht wenige Menschen, bevor sie sagen, okay, lass uns mal heiraten, darüber nachgedacht haben und tief in sich reingefühlt haben. Man muss heute nicht mehr mit 25 heiraten. Es gibt noch die alten Schinken aus der Familie, die kommen, wann wollt ihr denn heiraten? Da darf man gar nicht hinhören. Wann kriegt ihr denn Kinder, all die dummen Sprüche, das gehört sich nicht danach zu fragen, da bin ich mal so. Und die Leute erlauben sich viel mehr danach zu fühlen, okay, und da, an dieser Stelle, jetzt möchte ich heiraten. Und das ist was, wo ich sehr positiv in die Zukunft gucke. Ich weiß, dass da eher eine negative Bevölkerungsmeinung besteht. Ich persönlich habe die große Hoffnung und auch den guten Mut, dass wir da in der richtigen Richtung unterwegs sind, dass die Leute sich Liebe wieder viel mehr erlauben. Und nicht mehr fragen, älter, jünger, reicher, ärmer, Herkunft, whatever. Man schau mal nach England zu den Royals und zum Prinzen, was er jetzt macht. Das ist alles nicht mehr so wichtig. Und dadurch hat die Liebe eigentlich wieder viel mehr Chancen als vorher. Und das finde ich wunderschön.
Ach, ja, jetzt habe ich hier schon wieder 20 Punkte, an denen ich dazwischen natürlich auch die ganze Zeit nicke. Ja, genau. Ich glaube, man kann über dieses Thema einen eigenen Podcast, und zwar über mehrere Jahre füllen.
Wir brauchen noch einen Podcast. Ich hätte schon einen Titel, Radikal Friedlich. Nein, Quatsch, alles gut.
Die Frage stellt sich natürlich, und das kriege ich halt auch jedes Mal gefragt, wieso heiratest du denn dann eigentlich immer wieder? Reicht es nicht, wenn du die Beziehung führst? Du musst dir doch jetzt nun keinen Trauschein holen. Kannst du vielleicht in knappen Sätzen sagen, warum du die Farina heiraten möchtest und warum es dir nicht reicht, einfach nur mit ihr eine lebenslange Beziehung zu führen? Jetzt habe ich dich ganz schön, auf den kalten Stein gesetzt.
Nee, gar nicht. Hm? Ich bin total entspannt. Du hast gesagt, ein Satz, das ist das Problem.
Ach so, nee, ja, du kannst auch ein paar Sätze sagen.
Ich habe sie gefragt, ob sie mich heiraten möchte, weil sie mir in einer Form den inneren Frieden gibt, wie das nie ein Mensch zuvor getan hat.
Mhm. Und gut, aber dafür brauchst du den Schein immer noch nicht.
Ja, Moment, ich bin auch noch lange vor dem Komma. weil sie mich lässt, wie ich bin. Mhm. Meine letzte Beziehung ging mit dem Satz zu Ende. Sie hat mich in den Arm genommen und dann hat sie mir gesagt, ich wünsche dir von Herzen einen Menschen, der dich so sein lässt, wie du bist. Mhm. So, das war dann plötzlich der nächste Mensch. Und ich möchte ihr einfach damit zeigen, das ist für mich ein Zeichen an mich und an die Welt und an sie, dass wir beide die Lösung sind, die ich anderen Menschen wünsche. So, ich möchte, dass wir uns gegenseitig jeden Tag daran erinnern, wie viel wir aneinander haben. Und ich meine nicht diese Kette der Ehe, ganz wichtig. Ne? Die Blume, wenn du sie abpflückst, wird sie welk, die musst du stehen lassen im Feld. Aber wenn ich jetzt nach außen trage auch, dass wir beide das Team sind, dann hat das was Besonderes für sich. Und du kannst eine Freundin haben oder du kannst verheiratet sein. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass manche Menschen das überhöhen. Ne? Mhm. Also wir wollten auch gar nicht so einen riesen Shishi draus machen. Aber mir ist einfach sehr, sehr wichtig, dieses exorbitante Gefühl des Superlativs, was ich gerade in mir trage und was auch nicht weggeht nach 3 Monaten oder 5 Monaten oder 12 Monaten, dass ich dieses in unsere Beziehung ziehe. So, das ist so, würde ich jetzt, also spontan, vielleicht fällt mir morgen was Neues ein, dann rufe ich in den Himmel, hätte ich mal was anderes gesagt, aber das ist das, was mir spontan wirklich ganz laut so aus dem Herz rausbrüllt. Warum fragst du? Hast du auch eine Antwort darauf? Oder was denkst du dazu?
Ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, dass du mir die Gegenfrage stellen würdest.
Dann sagst du mir erstmal, was du dazu denkst. Und dann hast du zwischen den Zeilen Zeit für die Gegenfrage.
Hatte die meiste Zeit meines Lebens, die ersten 30 Jahre hätte ich meines Lebens, hätte ich dir gesagt, auch nach meiner ersten Ehe, ey, komm, muss nicht sein. Man muss doch sich den Schein vom Staat nicht holen und sagen, dass der Staat einmal nickt und sagt, hier, guck mal, jetzt seid ihr verheiratet, ihr habt ja einen Schein. Das ist absolut, also da war ich viele, viele Jahre, den Großteil meines Lebens absolut von überzeugt. Ich kann es, vielleicht hat es damit zu tun, dass man mit dem Alter auch irgendwie so ein bisschen konservativer wird. Ich meine, jeder wird das. Ich war, als ich sehr jung war, sehr radikal, sehr punkig, sehr in jeder Beziehung ein anderer Mensch als heute, würde ich sagen. Und ich mache jetzt aus meiner ganz vorsichtig konservativen Sicht, keinen Hehl, dass es meine Frau irgendwie viel committeder anfühlt, als dass es meine Freundin. Weißt du? Ich habe mich jetzt nicht nur entschieden, sondern es ist mein Gefühl seit sehr langer Zeit, dass ich mit Caro den Rest meines Lebens verbringen möchte und weiß, dass dieses Leben, was ich mit ihr verbringen werde, Höhen und Tiefen haben wird. Ich hoffe mehr Höhen als Tiefen. Und ich hoffe, dass wir weiter so uns so stützen und so miteinander lachen und so viel Witze machen und so im Arm liegen und alles, was wir den ganzen Tag tun miteinander. Aber ich möchte ihr natürlich auch das Gefühl geben, pass mal auf, ich bin dein Mann und ich werde für dich da sein, ich werde dich beschützen, ich werde für dich sorgen, was auch immer. Das ist in einer normalen Beziehung, eine normale Beziehung ist Quatsch, also Freundin, ja, unverbrieft, auch ein Stück weit vielleicht unverbindlich, unverbindlicher. Ich muss sagen, dass es sich für mich immer noch jetzt, anders anfühlt, verheiratet sein, als in einer Beziehung zu leben, wo man unverheiratet sein. Es fühlt sich für mich persönlich anders an. Ich verurteile aber auch niemanden, der für sich entschließt, pass mal auf, ich brauche diese Ehe nicht. Ich kann mit dieser Frau auch den Rest meines Lebens so verbringen, ohne, also jeder wie er soll. Für mein persönliches Gefühl und auch für das Gefühl von Caro war es irgendwie wichtig. Für uns war es wichtig. Und ich glaube, dass ich da keine Liste schreiben könnte, wo ich sage, guck mal, das ist der Grund, das ist der Grund, das ist der Grund, das ist der Grund. Sondern das ist einfach ein Gefühl. Du willst einfach Also bei mir war mein konservatives Gefühl, ich will, dass sie meine Frau ist. Und ihr Gefühl war, ich will, dass das mein Mann ist. Und dass wir mehr sind als eine Beziehung. So.
Ja, der Beschützerinstinkt und solche Dinge spielen da auch mit. Dieses Aufpassen wollen, im Zweifel da sein wollen, aber auch jemanden haben wollen. Ja, also nicht jemanden, dass dieser Mensch derjenige ist, der im Zweifel darüber erhaben ist und so. Das sind auch so Bindungsfragen, das stimmt.
Richtig, richtig. Und dabei ausdrücklich, also das, was ich immer wieder sage, Liebe ist kein Besitz. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das ist meine Frau, das ist die Frau an meiner Seite, mit der ich mein Leben, mit der ich durchs Leben gehe. Ja? Ja. Aber Liebe ist kein Besitz, sie gehört mir nicht und ich gehöre ihr nicht. Also das sowas finde ich mal extrem wichtig. Sondern wir stützen uns, wir passen aufeinander auf, wir helfen uns, mit allem, was dazugehört. So, das ist das, was das Ganze trägt. Und niemand von, also bei uns beiden jetzt, also bei Caro und mir, versucht den anderen irgendwie anders zu machen, als er ist. So, und das ist war für mich, und ich hatte auch nicht das Bedürfnis bei ihr irgendwie, also natürlich hast du immer mal Sachen, wo du denkst, die macht sie jetzt anders als ich, nur ich habe bei ihr gemerkt, dass ich darüber so ganz lieb schmunzle und dass, wenn sie mal wieder sowas hat, dass ich sie in Arm nehme in Arm nehmen möchte und sie auf die Wange küsse, weil ich sage, oh, das ist so, so süß und gleichzeitig so, so weit weg, von dem ich Dinge machen würde oder sowas, aber es ist nicht so, dass ich mich über sowas dann bei ihr ärgern würde oder sie verändern möchte oder sowas, sondern das ist halt auch über viele Jahre jetzt einfach ein anderes Gefühl gewesen. Und da muss ich sagen, das ist das, was ich vorhin sagte, dass die Liebe zu Caro auf einem ganz anderen Level ist, als das, was ich bei meiner ersten Ehe irgendwie vor 20 Jahren hatte.
Mhm, genau. Punkt. Erlebe ich genauso. Krass.
Ja. Ja, Liebe. Geil. Ja, mein Lieber, es sind jetzt schon bei anderthalb Stunden. Ich glaube, ja.
Nee, ich wollte einfach nur gerade kurz feiern, dass wir da beide jetzt auch auf Augenhöhe drüber sprechen können, weil wir halt vorher viel erlebt haben und es war nicht immer alles scheiße, das um Himmels Willen, nein, aber wir sind jetzt auf so einem Höhepunkt, wo einfach das Gespräch auch dazu passt, das finde ich so schön. Drück sie gleich mal und bestell mal die Gruß, bitte.
Das mache ich sehr gern.
Ein Shoutout habe ich noch, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich muss mal was rausrufen. Ich hab vorgestern den Michael zusammengeschissen. Der Michael, ich kenne den Michael gar nicht, den Michael habe ich in der Podcast-Welt gefunden. Der Michael hat mit seiner lieben Frau Tina den Podcast Kabuka Deluxe gestartet. Mhm. Das ist ein Podcast für ein erfülltes Wir. Wie war dein Tag, Schatz, oder so ist der Untertitel. Und das ist ein Paar, die schon lange zusammenleben, über 20 Jahre, und darüber sprechen, wie sie es geschafft haben und weiter erhalten, dass sie seit über 20 Jahren unfassbar glücklich sind. Und ich finde, das ist ein Content, der passt so sehr. Und ich habe da reingehört und ich dachte, ey Michael, ohne Scheiß jetzt, der Michael ist, ich verrate das jetzt, ich hoffe, der schlägt mich nicht, ist er Toningenieur, ist er Tonmeister, der weiß jedenfalls, wie es geht und hat irgendwie ein Aufnahmegerät, ein iPhone, irgendwas auf den Tisch geschmissen, haben die sich unterhalten, deswegen habe ich ihn zusammengeschissen, weil die Tonqualität echt nicht cool ist von der ersten Episode, aber es ist unfassbar sympathisch, wie die beiden sich zusammensetzen und über ihre Beziehung sprechen. Ich möchte einfach mal jeden einladen. Ich mache das jetzt ganz aus dem Bauchgefühl heraus, weil ich kenne bisher nur die erste Episode, aber war so begeistert, dass ich ihm direkt ein paar Tipps hingeworfen habe. Und die beiden haben es geschafft, in einer Episode so ein, ach komm, lass mal einen Kaffee trinken, ich würde euch mal kennenlernen wollen, Gefühl aufbringen zu lassen. Ich glaube, das ist ein Podcast für Leute, die sich mit ihrer Beziehung beschäftigen oder vielleicht auch gerade in ihrer Beziehung Fragen haben oder in ihrer Beziehung sich wünschen, wieder näher aneinander zu rücken. Ich kann mir vorstellen, dass Kabuka Deluxe, ich verlinke den mal in den Shownotes, Kabuka Deluxe, ein Podcast ist, der Spaß machen kann. Wenn sie so weitermachen wie in der ersten Episode, der Ton wird besser, das hat er mir versprochen, dann ist das ein Podcast, der ganz aus dem Leben kommt. Also,
im Grunde Pardiologie 2.
Ich musste auch an Charlotte Roche denken, genau das habe ich ihm auch gesagt, aber es war sehr viel greifbarer. Ich schätze Pardiologie irgendwie, ich kann nicht alles hören, muss ich gestehen, ich muss immer wieder auch mal ausmachen, aber Pardiologie bewegt sich nicht im Durchschnitt der Gesellschaft. Da sind viele Leute, die ganz viele Punkte nicht so richtig greifen können, und Kabuka Deluxe wirkt auf mich sehr viel greifbarer. Und deswegen glaube ich, dass Kabuka Deluxe die Chance hat, viele Leute zu erreichen. Und wenn sie nur hier bei Instagram, sehe ich gerade, irgendwie 400 Leute erreichen, dann erreichen sie die aber wirklich seelisch, glaube ich. So, macht so weiter. Tina und Michael, ich bin jedenfalls jetzt schon Fan und hoffe, dass ihr über den Durchschnitt kommt. Der durchschnittliche Podcast wird nach der 6. Episode abgebrochen. Das ist in Deutschland so. Ich schimpfe immer mit allen, die das machen, weil das irgendwie schlimm ist, wenn man sich gerade an was gewöhnt hat. Und dann lassen sie einen alleine. Den beiden gönne ich das. Ich verlinke die mal und den Link übernehmen wir auch auf steelpirat.de. Wer da mal reinschauen möchte, der...
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe wieder in nächster Zeit sehr viele Kilometer und Stunden und Tage, die ich unterwegs bin da.
Steffen, du hast das Thema für die nächste Woche. Das ist ja geil.
Ja.
Du bist viel unterwegs. Ich möchte wissen, was du tust und dann reden wir mal darüber, was ich jetzt tun muss. Da
steht mir
auch einiges an.
Ich freue mich schon.
Thema Zukunft...
Zukunft,
Job, Arbeit, und Freiheit oder so.
Work-Life-Balance, wie ich diese Kombi hasse.
Ja, Leben und Arbeit. Also wir werden das richtige Wort dafür finden, aber wir wissen, was wir meinen. Ja. Glücklich arbeiten.
Mein lieber Falk, ich freue mich jetzt schon. Wir wünschen euch da draußen eine wundervolle Woche. Herzt die Öffnung, öffnet die Herzen. Und das ist halt mein Lieblingsspruch von Nilo Wanders.
Ich bin gerade völlig geschockt. Aber stimmt, Nilo Wanders habe ich sehr geschätzt. Ich habe gerade hier mit offenem Mund gesessen. So, was macht er jetzt?
Sie hat sich immer verabschiedet. Mit öffnet die Herzen, herzt die Öffnungen. Das war mein Lieblingsspruch.
Nilo Wanders, die darf das. Alles gut.
Ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich hoffe, dass euch die Sendung auch gefallen hat, so ein bisschen. Und wir sprechen das nächste Mal über die Arbeit.
Steffen, habt eine schöne Woche, ich freue mich drauf. Und liebe Leute, habt eine gute Zeit und ja, kauft eurer Liebe mal wieder eine Rose oder eine Flasche Whisky.
So.
Schöne Woche.
Bis dann, ciao.